Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Ob ETF-Sparpläne, Fonds oder Aktien. An Werbung für finanzielle Investments kommt man heute ja kaum vorbei. Und manches, das ändert sich dabei irgendwie nie. Als ich in den 90ern zur Grundschule ging, da bewegten die Tech-Aktien rund um die damals frisch privatisierte Telekom die Massen. Und heute sind es wieder die Tech-Werte, wie Bitcoin und andere digitale Währungen, von denen sich die Anleger hohe Gewinne versprechen. Aber wo hat das eigentlich alles seinen Anfang genommen? Das finde ich in dieser Folge für euch heraus. Außerdem geht es um eine skurrile Praxis aus der Anfangszeit der Post. Wie kamen viele Menschen in Amerika dazu, ihre Kinder als Pakete zu verschicken? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aha History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr oder ich heute in Aktien oder ETFs investieren wollen, dann geht das völlig problemlos für jede und jeden von uns mit dem Smartphone. Aber lange Zeit war der Aktienhandel nur einer elitären Minderheit vorbehalten. Was die Geschichte noch ein bisschen komplizierter macht, in den ersten Börsenjahrzehnten, da gab es noch gar keine Aktien. Was man damals stattdessen an den Börsen gehandelt hat und wie die Börse sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt hat, darüber spreche ich jetzt mit Frank Stocker. Er ist Finanzredakteur bei Welt und er hat mehrere Bücher über die Geschichte der Geldgeschäfte geschrieben. Hallo Frank.
Hallo, grüß dich.
Bevor wir über Börse und Aktien sprechen, gehen wir erstmal ganz zurück. Wann begann die moderne Finanzgeschichte? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es natürlich jetzt kein genaues Datum. Das hat sich eher so über die Jahrhunderte oder Jahrtausende entwickelt. Aber erste Vorläufer dessen, was man heute als moderne Finanzwirtschaft bezeichnen kann, das gab es wohl schon vor 4000 Jahren in Mesopotamien. Man hat Tontafeln gefunden, auf denen in der Keilschrift, die man damals dort benutzt hat, Handelsvereinbarungen festgehalten wurden. Und einige von diesen Vereinbarungen besagten zum Beispiel, dass ein Verkäufer eine bestimmte Menge Getreide oder andere Waren zu einem Preis, der vorab festgelegt worden war, zu einem bestimmten Termin liefern soll. Und sowas würde man heute in der modernen Finanzwirtschaft als Forward Contract bezeichnen. Und damit wird ja heute an den Börsen eifrig gehandelt. Es gab damals schon Finanzprodukte in der Art, wie es sie heute gibt. Es gab Spekulationen, aber etwas Entscheidendes hat eben gefehlt, nämlich der organisierte Handel mit diesen Finanzprodukten.
Und der begann dann wann und wie?
Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich ins 13. Jahrhundert gehen, und zwar nach Oberitalien, konkret Venedig. Die Stadt, der Senat der Stadt hat da zwischen 1262 und 64 entschieden, die ganzen alten Schulden, die sich aufgehäuft hatten, neu zu ordnen, neu zu organisieren, hat diese ganzen Schulden zusammengefasst und diese Schulden als Monte Vecchio bezeichnet, also alter Berg auf Deutsch, also alter Schuldenberg. Und für diese alten Schulden hat man dann neue Schuldscheine rausgegeben, die sogenannten Monte-Aktien, also bezogen auf Monte Vecchio, den alten Berg. Und diese Monte-Aktien, die wurden dann schon bald eifrig gehandelt überall. Und dann, das hatte dann auch Vorbildcharakter für andere Städte in Italien. Überall hat man dort solche Monte-Aktien dann herausgegeben und damit ja fröhlichen Handel betrieben. Und praktisch gleichzeitig oder ein bisschen später hat was anderes stattgefunden, nämlich in Flandern, in der Stadt Brügge. Dort haben sich Kaufleute regelmäßig getroffen, auch mit Kaufleuten eben aus Oberitalien. Das waren ja damals diese florierenden oberitalienischen Städte, Florenz und so weiter. Die haben dort mit Waren gehandelt, aber auch eben mit nicht vorhandenen Waren, also über Kontrakte und Wechsel. Und das Ganze fand in einem Haus von einer Familie in Brügge statt. Das war die Familie van der Börse. Und von diesem Ort, von diesem Geschehnis kommt eben wahrscheinlich das Wort Börse, das wir bis heute benutzen.
Wir haben also eine Börse, wir haben diesen Handel mit Waren, wir haben auch den Handel, ja, am Ende sind das ja Schuldscheine, was du dann eben beschrieben hast. Was wir noch nicht haben, sind die Aktien, wie wir sie kennen, eben als Besitzanteile. Wann kam das dann dazu?
Also da gibt es, Historiker nennen da auch immer wieder so ein paar Beispiele von ganz früher, so aus dem alten Rom teilweise schon. Da gab es wohl so Unternehmen, wo es mehrere Anteilseigner gab, die dann Aktien oder Anteile hatten. Es gab auch so eine Kupfermine in Schweden, die 1288 Unternehmensanteile in Form von Aktien herausgegeben hat. Aber das waren so Einzelereignisse und vor allem diese Aktien, die wurden nicht gehandelt. Die wurden aber vielleicht von einer Person zur anderen verkauft, aber nicht organisiert gehandelt. Das fing dann erst Anfang des 17. Jahrhunderts an, und zwar mit der Gründung der Vereinigte Ostindische Kompanie, der Vereinigten Ostindien Kompanie in den Niederlanden. Das war so eine Handelsgesellschaft, die den Handel mit Ostasien, also vor allem Indonesien, war ja niederländische Kolonie, ausbauen sollte und gegen die Konkurrenz verteidigen sollte. Und das war natürlich ein sehr teures Unterfangen. Dafür brauchte man sehr viel Kapital, was einzelne Händler eben nicht stellen wollten. Deswegen haben sie Anteilsscheine eine große Zahl von Leuten ausgegeben, eben auch erstmals an Leute, die nicht direkt an dem Geschäft, also am operativen Geschäft beteiligt waren. Das war eine Neuerung. Eine andere Neuerung war, dass damals erstmals Dividenden ausgegeben wurden. Und zwar damals oft noch in Form von Pfeffersäcken, die man dann jedes Jahr gekriegt hat. Aber weil es eben so eine große Anzahl von Investoren war, haben die dann schon sehr schnell begonnen, diese Anteile zu verkaufen, weil der eine eben Geld brauchte, der andere wollte investieren und so weiter. Und das nahm dann solche Ausmaße an, dass man 10 Jahre später, 1612, in Amsterdam erstmals an einer Börse richtig angefangen hat, mit diesen Anteilsscheinen von dieser Kompanie zu handeln. Und deswegen gilt dieses Jahr 1612 auch so als das Gründungsdatum der ersten modernen Börse. Und von da ab hat das Ganze dann schnell Schule gemacht. Also überall in Europa, in Amerika sind in den folgenden Jahrzehnten Aktiengesellschaften und Börsen entstanden. Und im 19. Jahrhundert dann mit der Industrialisierung und den Eisenbahnaktien, da wurden Börsen dann zum zentralen Instrument der Finanzierung der Wirtschaft.
Wenn ich mir das jetzt so angucke, du hast jetzt gesagt, 1612 die erste Aktienbörse in den Niederlanden, große Kolonialmacht damals. Deutschland war mit den Kolonien ja so ein bisschen hinterher. Wann ging das denn mit den Aktien und den Börsen in Deutschland los?
Also hier dauert es ein bisschen länger, aber es war auch hier so eine Handelskompanie, von der es die ersten Aktien gab. Das war die Handelskompanie auf den Küsten von Guinea, so hieß die. Aber es gab trotzdem hier noch lange keinen echten Aktienhandel. Erst 1785 gab es dann erstmals den Handel von einer Aktie an der Berliner Börse, und das war damals die Emdener Heringsfangkompanie, die da notiert wurde. Aber von da an hat es dann nochmal ungefähr 100 Jahre gedauert, bis es in Deutschland zuerst mal so einen Börsenboom gab. Das war nach dem Krieg gegen Frankreich, 1817-71. Darauf musste Frankreich große Summen an Reparationen bezahlen, was in Deutschland so ein Gründerboom hieß es, also so ein Wirtschaftsboom ausgelöst hat. Und in dieser Phase wurden eben auch viele neue Aktiengesellschaften gegründet. Das waren oft auch Firmen, die überhaupt kein echtes Geschäft verfügt hatten. Also es war schon eine richtige Blase, die da entstanden ist. Und die ist dann irgendwann auch 1873, 74 geplatzt. Und danach gab es erstmal wieder jahrzehntelang Tristesse am deutschen Aktienhandel.
Eine geplatzte Blase im 19. Jahrhundert. Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, dann gab es auch schon vorher Blasen, die geplatzt sind, oder?
Ja, die bekannteste ist wahrscheinlich die Tulpenmanie in den Niederlanden in den 1630er Jahren, aber das war halt keine Aktienblase. Also damals wurden ja Tulpenzwiebeln zu völlig irren Preisen gehandelt, bevor dann auch da die Blase irgendwann platzte. Die erste Aktienblase, das gab es 1720, und zwar interessanterweise gleich in doppelter Form. Einerseits in der französischen Kolonie Louisiana, das heute eben zu den USA gehört, damals französische Kolonie, da gab es die Mississippi-Blase und gleichzeitig im britischen Herrschaftsbereich die Südseeblase. Und das Interessante ist eigentlich, dass diese Spekulationsblase, diese erste oder diese Spekulationsblasen schon alles beinhalten, was wir in späteren Blasen eben auch kennen, dass so der Glaube an ewiges Wachstum, so irrationale Überschwang. Wir haben das dann in den 1920er Jahren in Amerika, als die Börsenblase entstand, die dann 1929 platzte, oder auch Ende der 1990er Jahre, Internet kam auf, die Menschen glaubten wieder, als verändert sich die ganze Welt, die alten Kriterien gelten nicht mehr, ewiges Wachstum, und jedes Mal ist es dann eben natürlich wieder zusammengebrochen. Und halt auch, was der König gemacht hat, da im britischen Fall. Heute wird man das als Frontrunning bezeichnen, also das Ausnutzen von exklusiven Informationen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. So eine der übelsten Seitenerscheinungen der modernen Börsen. Das gab es eben auch schon gleich damals, ganz am Anfang der Börsenblasen.
Ja, Frontrunning oder auch Insiderhandel generell ist ja heute verboten im internationalen Markt. Aber abgesehen davon, wie unterscheidet sich die Börse, die wir heute kennen, von dem, was wir jetzt quasi aus der Geschichte beschrieben haben?
Also da ist natürlich zum einen die Schnelligkeit. Heute kann man jeder über eine App in Sekunden Aktien kaufen oder verkaufen. Es gibt Hochfrequenzhändler, die das in Sekundenbruchteilen hunderttausendfach machen. Das Ganze ist heute global. Ich kann eine Aktie in China oder in Australien oder Südafrika kaufen. Und das Ganze ist heute virtuell. Also ich muss nicht mehr an eine Börse hingehen und dort eben Geld hinbringen, damit ich dann eine Aktie ausgehändigt kriege. Und vielleicht so die neueste Entwicklung ist eigentlich, dass jetzt nicht mehr nur der Handel virtuell stattfindet, sondern auch die Investments selber, das Ziel des Investments virtuell ist, also am Beispiel von Bitcoin, Kryptowährungen. Das sind ja keine realen Dinge mehr. Also 4000 Jahre lang hat man mit Waren, mit Rohstoffen, mit Unternehmensanteilen, vielleicht auch mit Gold gehandelt. Also alles Dinge, die man in die Hand nehmen kann. Und jetzt plötzlich handelt man mit Dingen, ja, was ist das eigentlich? Bitcoin ist eine Ansammlung von Elektronen. Oder man könnte es auch böse sagen, es ist eigentlich Luft. Die Menschen glauben daran, dass diese Elektronen, diese virtuellen Dinge eben etwas wert sind, rechnen dem einen Wert bei, bezahlen für so einen Bitcoin. Mal schauen, ob das Bestand hat oder ob wir irgendwann wieder dahin zurückkehren, dass wir nur in Sachen investieren, die real sind, so wie das 4000 Jahre letzten Endes gegolten hat.
Frank Stocker, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Danke, auch hat Spaß gemacht.
Einer der heißesten Börsenplätze heutzutage ist natürlich Amerika. Und auch als die Paketpost im 20. Jahrhundert Fahrt aufnahm, da waren die Menschen dort ganz vorne mit dabei. Manche haben den neuen Service damals aber etwas zu begeistert genutzt. Wieso die Post am Ende das Verschicken von Menschen verbieten musste, darum geht es jetzt.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Am 1. Januar 1913 wurde in den USA der Paketversand für jedermann möglich. Damit konnten die Menschen ihre Waren auf einmal für nur wenige Cents durch das ganze Land befördern lassen. Mit dem neuen Service kamen jedoch auch neue Fragen auf. Welche Maße dürfen die Pakete maximal haben? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die nicht verschickt werden dürfen? Für vieles gab es damals erstmal noch keine Regeln. Und kreative Menschen, die testeten schnell die Grenzen des Systems. Von lebenden Hummern über Bulldoggen bis hin zu riesigen Objekten wurde also alles Mögliche in Pakete gepackt. Ein Unternehmer aus Utah versuchte sogar, eine Bank zu versenden. Und zwar keine zum Draufsetzen. Um Transportkosten zu sparen, gab William Horace Calthorpe 15.000 Ziegelsteine für die Fassade eines Bankgebäudes bei der Post auf, um sie von Salt Lake City in das ungefähr 200 Kilometer entfernte Vernell zu verschicken. Der damalige US-Postminister Albert S. Burleson bekam Wind von der Geschichte und begrenzte daraufhin das Gewicht der Paketpost. Und auch sonst brauchte es ständig neue Regeln. Und eine von ihnen, die scheint aus heutiger Sicht ganz besonders absurd. Denn im Juni 1913 verbot Burleson das Verschicken von Menschen. Auslöser für diese Regel waren Jesse und Mathilda Beagle aus Glen Est in Ohio. Sie klebten ihrem 8 Monate alten Sohn James eine 15-Cent-Briefmarke auf, versicherten ihn für $50 und übergaben ihn dem Postboten als Paket, um ihn zu seiner Großmutter, ja, liefern zu lassen. James kam tatsächlich gesund an und gilt seitdem als das erste Kind, das per Post verschickt wurde. Die Geschichte verbreitete sich schnell und immer wieder tauchten Berichte über andere Eltern auf, die ihre Kinder ebenfalls auf diesem günstigen Weg verschickten. Dabei landeten die Kinder übrigens nicht in einem Postbeutel, wie es auf Fotos aus der Zeit häufig zu sehen ist. Tatsächlich wurden sie meist über landfahrende Nannies mitgegeben. Spektakulär an der Geschichte ist aber auch, was für Strecken die Kinder dabei zurücklegten. Den Entfernungsrekord, den legte die 6-jährige Edna Neff aus Pensacola in Florida zurück. Sie reiste per Post über 1000 Kilometer bis zu ihrem Vater in Christiansburg im Bundesstaat Virginia. Wie viele Kinder insgesamt verschickt wurden, das lässt sich heute nicht mehr ganz genau sagen. Fakt ist aber, dass Postboten auch nach dem Verbot immer wieder von Eltern darum gebeten wurden, ihr Kind zu verschicken. Und was man vor 100 Jahren vielleicht noch als naiv-pragmatischen Gedanken beschreiben kann, das wäre aus heutiger Sicht zum Glück ziemlich sicher ein Fall fürs Jugendamt. So, zum Ende habe ich noch eine Frage an euch. Investiert ihr in Aktien oder auch ETFs? Schreibt es mir per Mail oder wenn ihr uns über Spotify hört, dann nehmt gerne an unserer kleinen Umfrage teil. Die ist natürlich völlig anonym. Und wenn ihr mehr über die Börse von heute erfahren möchtet, dann hört doch gern mal in den täglichen Podcast Alles auf Aktien von meinen Kollegen aus der Weltwirtschaftsredaktion rein. Wenn ihr Fragen aus der Geschichte habt oder uns Feedback schicken wollt, dann erreicht ihr uns wie immer über history@welt.de. Ich danke an dieser Stelle meiner Kollegin Imke Rabiger für ihre Hilfe bei der Postrecherche. Auch euch danke ich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.